Clubcast, der Podcast der Marketingclubs. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen, zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
Herr Schoppe, Süß-Sauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Schoppe, Süß-Sauer pur. Heute am Mikro für euch sind Rebecca
und Alicia.
Hallo, die heutige Folge kommt diesmal wieder aus dem wunderbaren Studio der DFV Mediengruppe, wo wir unseren Podcast produzieren dürfen. Und bei uns sitzt Annabel Tenness, eine unglaublich interessante und spannende Frau, bei der man zu Recht sagen kann, dass sie im besten Sinne ein Tausendsasser ist.
Vielen Dank.
Annabel, du bist Zukunftsforscherin, Keynote-Speakerin, Autorin und Gründerin nachhaltiger Startups. Du bist auch Professorin für Kommunikationsmanagement beim Berliner SRH-Institut für Nachhaltigkeitsmanagement. Du hast langjährige internationale Führungserfahrung im Business Development, darunter für Samsonite, Triumph und Fielmann, also alles große Marken, die wir auch alle kennen. Mhm. Und du engagierst dich in Gremien und Boards, arbeitest als freie Journalistin für Magazine, Radio und Fernsehen und du setzt dich seit deiner Kindheit aktiv für Menschenrechte und Umweltschutz ein. Du wurdest für dein unternehmerisches und ehrenamtliches Engagement mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Award Female Futurologist, Futurologist of the Year 2023 und 2024. Und du bist LinkedIn Top Voice Nachhaltigkeit. Und ich habe noch nicht mal alles aufgeführt. Liebe Annabel, wow, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich kann nicht anders und muss direkt fragen, wann schläfst du?
Also heute Morgen, als ich dann um 3:30 meinen Wecker hörte, habe ich gedacht, das ist nicht gut für die Work-Life-Balance. Aber okay, wenn man Frühflieger kriegen möchte, dann macht man auch sowas. Aber definitiv, ich meditiere relativ viel, mache ziemlich viel Sport und tue eben vieles von dem, was einem Körper gut tut, der ansonsten auch einiges an Belastungen aushalten darf.
Ja, das glaube ich ist notwendig. Also bei den vielen Aufgaben und deinem Engagement, Wahnsinn. Bevor wir weiter in deine Themen einsteigen und dich noch ein bisschen weiter und besser kennenlernen, eine wichtige Frage, die wir im Podcast jedem Gast stellen. Unser Podcast trägt ja das Frankfurter Kultgetränk in seinem Namen und deswegen die Frage an dich. Trinkst du den Apfelwein süß, sauer oder pur?
Gute Frage. Also ich trinke ihn pur, weil ich ihn eigentlich als so eine Art Medizin verstehe.
Oh, das okay. Musst du jetzt aber erklären.
Das ist eigentlich so eine Art Running Gag. Und zwar ging es mir mal, es gab eine Zeit, in der es mir eben wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und meine Ärztin sagte dann nachher, als ich dann so sagte, was darf ich denn eigentlich noch essen? Was darf ich denn eigentlich noch trinken? Dann hat sie gesagt, naja, also wenn wir vom Alkohol sprechen, dann darfst du rechtsdrehend einen Schnaps trinken. Ah, ich sagte, okay, gut, prima.
Und das von der Ärztin, geil.
Was habe ich dann bestellt? Ich habe bestellt rechtsdrehenden Schnaps. Die Leute haben gelacht, haben verstehend mir dann ein Glas gegeben und es ging mal nicht schlecht damit, wenn ich dann sowas getrunken habe.
Und das war dann tatsächlich Apfelwein?
Das war einfach ganz normal, eben Schnaps. Was ich damit sagen möchte, manchmal hat es ein bisschen damit zu tun, was man sich so drunter vorstellt, was dann auch für eine Wirkung entfalten kann.
Ja.
Also wir haben ja in deiner Vorstellung schon gehört, dass du unglaublich viele Aufgaben hast. Du hast unglaublich viele Titel, Auszeichnungen und so weiter schon dir erarbeitet. Und wenn ich es jetzt mal zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, im Fokus stehen bei dir Innovation, Nachhaltigkeit und Leadership.
Definitiv.
Warum sind die Themen aus deiner Sicht heutzutage so wichtig?
Ja, also es gibt, glaube ich, viele, die beim Thema Nachhaltigkeit gerade sehr aufschrecken und nicht besonders positiv, was ich total verstehen kann. Und weil natürlich Nachhaltigkeit seit einiger Zeit total regelbehaftet ist. Regularien, Gesetze. Wer irgendwie Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nicht nur aussprechen kann, sondern auch damit sich auseinandersetzen muss in seinem Unternehmen, da verstehe ich absolut, wenn er mal stöhnt beim Begriff Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit eigentlich ein Begriff, der für uns selbstverständlich sein sollte, im Sinne von einfach auch egoistischem Handeln dafür zu sorgen, dass wir unser Ökosystem behalten, ein lebenswertes Leben führen können auf diesem Planeten. Und insofern ist Nachhaltigkeit natürlich extrem wichtig, genauso auch regeneratives Handeln, aber Nachhaltigkeit im Sinne von sozial, ökonomisch und ökologisch. Und auf der anderen Seite kann das Ganze natürlich nicht ohne Innovation funktionieren. Es braucht Innovation, um einfach zu gucken, dass man den Herausforderungen standhalten kann und natürlich eben auch Lösungen findet für das, was eben wir zu bewältigen haben. Aber auch das, was für neue Möglichkeiten wir uns erschließen, indem wir eben beispielsweise Nachhaltigkeit mit neuen Technologien kombinieren, mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel auch kombinieren und damit eben großartige Lösungen finden können für das, was uns gerade auch so bevorsteht im Sinne von Polykrisen und allem anderen. Was braucht es dafür? In dem Dreieck noch das Leadership natürlich. Die Menschen, die eben das Ganze umsetzen können, die Menschen, die es weiterdenken können und die Menschen letztendlich, die es auch kommunizieren können an die Zielgruppen, mit denen sie zu tun haben.
Das heißt, eigentlich ist der erste Start der Kommunikation die positive Besetzung wieder des Begriffs Nachhaltigkeit?
Ach, ich würde, glaube ich, sagen, dass es eher das Tun ist. Also ich sag mal, beim Tun erlebt man ja, dass es was bringt. Dass es nicht einfach nur das Befolgen von Scope ist, von CSRD ist, dass es nicht nur ein bloßes Bürokratentum ist, was hier dahinter steht, sondern dass wirklich es darum geht, dass wir Lösungen finden, wie wir auf langfristiger Basis Unternehmen eben auch erfolgreich machen können. Dass wir auf langfristiger Basis eben auch verstehen, wie wir mit Mitarbeitern zusammen ein Unternehmen gestalten können, das nicht nur vom Industriezeitalter erlebt und profitiert, sondern versteht, dass ein fluides Zeitalter auch fluide Lösungen braucht.
Und die Themen sind ja dann eben, wie du jetzt auch schon gesagt hast, das ist ja, sind ja viele Transformationsprozesse, die in einem Unternehmen erstmal stattfinden müssen. Was sind so die größten Herausforderungen in den Unternehmen, die dir begegnet sind? Und was sind so die besonders schweren Herausforderungen dabei?
Ich glaube, die schwersten Herausforderungen sind die, von denen ein Unternehmen noch gar nicht so richtig weiß, um was es geht, wo man so weiß, da ist so die Blackbox, an die man sich gar nicht so richtig rantraut. Und letztendlich ist das, glaube ich, auch das Tempo und letztendlich das ganze Ding einmal auf links krempeln. Weil es geht ja nicht allein darum, dass ich sage, hey, da kommt Nachhaltigkeit den Weg lang, die nehmen wir mal mit dazu. Sondern es geht ja darum, dass ich eben verstehe, dass ich mein Unternehmen umkrempeln darf. Dass Transformation auch heißt, dass ich eben nicht nur einfach Tools reinsetze, Konzepte ändere, Strategien mache, sondern dass ich es schaffe, eine komplett andere Unternehmenskultur einzusetzen, komplett andere Prozesse reinzusetzen und einzusetzen und auch komplett anders die Organisation zu gestalten, um mit Mitarbeitenden, die sich auf Augenhöhe verstanden fühlen, das Unternehmen ganz anders führen zu können.
Ja, da wollte ich nämlich, da gibst du mir direkt perfektes Stichwort, weil als ich dir gerade so zuhörte, ist natürlich der Faktor Mensch ja auch ein ganz wichtiger, der in diesem Kontext ja letztendlich auch der entscheidende Faktor ist, ob dann die Transformationsprozesse ja gelingen.
Mehr denn je.
Und da frage ich mich immer, wird genug bei der Kommunikation und beim Thema Leadership darauf geachtet, die Menschen auch tatsächlich mitzunehmen und wie man das Thema tatsächlich auch reinträgt, um auch die Menschen wieder abzuholen und auf die Reise mitzunehmen. Wie erlebst du das?
Ich finde die Frage sehr wichtig und ich erlebe, dass wir noch, dass die meisten Unternehmen noch nicht die richtige Geschwindigkeit und auch noch nicht die richtige Methode gefunden haben, um das ganze Ding zu wuppen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Warum denke ich das? Es gibt auf der einen Seite die, die sagen, hey, ist das cool, KI, wow, die neuesten Gadgets, guck mal. Und die eigentlich am liebsten ganz hoch das Speed drehen würden und davon träumen, dass sie den Chip im Kopf haben, der sie eben noch schneller mitlaufen lässt und einfach total total fasziniert sind von dem, was Technik kann. Mhm. Und da gibt es die anderen, die sagen, stopp, das ist mir alles zu viel. Da sind so viele Menschen, die kurz vorm Burnout sind. Die Menschen können nichts schneller. Wir müssen gucken, dass wir auch Ethik unterbringen, die von den anderen teilweise als Behinderer, Traditionalisten, ja, als rückständig betrachtet werden. Aber letztendlich müssen wir uns ja auch die Frage stellen, worum geht's eigentlich? Warum machen wir das Ganze? Ist das höher, schneller, weiter ohne Grund dahinter das, was uns antreibt? Sind wir immer noch, können wir immer noch kompetitiv unterwegs sein, egal was? Und schauen, dass wir dem anderen einfach noch ein bisschen mehr vom Kuchen wegnehmen und unseren eigenen zu vergrößern? Oder sind wir nicht schon längst da angelangt, wo ganz andere Parameter gesetzt werden müssen? Und das sind einige Unternehmen, die es verstanden haben. Einige weniger Unternehmen, die es auch leben, die verstanden haben, dass Unternehmenskultur das Ganze auch gut tragen kann, wenn Mitarbeitende mitgenommen werden von Anfang an, wenn man nicht sagt, ach komm, also der Nachhaltigkeitsbeauftragte, der bekommt jetzt mal die kleine Schulung und fertig, ja. Reicht, wenn der weiß, was Nachhaltigkeit angeht, sondern im Gegenteil, wenn das Unternehmen sagt, hey, jeder soll das Thema verstehen dürfen. Jeder soll diese Weiterbildung auch im Rahmen der Arbeitszeit eben belegen dürfen, um zu wissen, wo unser Unternehmen hin muss, Anregungen geben dürfen. Jeder ist wichtig. Wenn ein Unternehmen dort angekommen ist, dann hat es verstanden, dass es wirklich um das, was du sagst, um den Menschen geht. Mehr denn je in einer Zeit, das, ja, in einem Technologiezeitalter, in dem wir letztendlich nur verlieren können als Spezies Mensch, wenn wir es nicht schaffen, uns Mensch als Faktor ernst genug zu nehmen.
Wie kann man sich denn deine Rolle vorstellen? Du hast ja mehrere Unternehmen, wo du ja genau bei den Themen ja unterstützt. Mhm. Wie kann man sich deine Rolle und die Aufgabe, die du dann übernimmst, vorstellen, wenn du mit diesen Unternehmen genau zu den Themen zusammenarbeitest?
Ich bin oder werde meistens von Unternehmen als entweder Content Creator gebucht oder als Keynote Speaker gebucht. Und in beiden Fällen sieht es häufig so aus, dass wir uns einmal besprechen, was ist der Bedarf? Meine Stärke ist ja sehr kommunikativ oder kommunikationslastig. Das heißt, ich gucke, welche Zielgruppe ist da, was brauchen die, wo stehen die gerade und was kann ich bieten im Gegensatz oder im Vergleich zu dem, was das Unternehmen auch bereit ist, eben mit jetzt zu tragen oder mit rein zu investieren. Manchmal ist es die eine Keynote, die ich halte und dann gibt es eine Diskussion, da gibt es vielleicht noch Gespräche. Häufig folgen dann noch Produkte danach, wie beispielsweise eine Academy, die ich aufbaue. Manchmal sind es auch zum Beispiel Audioeinspieler, die ich mache zu bestimmten Themen, mhm. Wo ich ganz einfach erkläre, wie Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz geht oder wie zum Beispiel Nachhaltigkeit ganz einfach erklärt werden kann von planetaren Belastungsgrenzen über Aerosole bis hin zu der Bedeutung von Biodiversität oder warum wir von einem Weltmeer sprechen.
Spannend.
Was wäre denn jetzt, gehen wir mal davon aus, ein Unternehmen hat jetzt eine ganz tolle Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und alles top, aber wie wird das denn dann ins Unternehmen getragen? Was wären so deine, weiß nicht, Top 3 Tipps zu sagen, okay, so müssen die Unternehmen mit diesem Thema umgehen, dass es auch wirklich bei jedem Mitarbeiter ankommt und gelebt wird?
Indem sie einen komplett anderen Ansatz wählen. Indem es nicht so aussieht, das Unternehmen ist da oben und die Mitarbeitenden da unten und die überlegen dann mal eine Strategie und machen das und dann präsentieren sie das, sondern indem von Anfang an in dieser Entwicklungsphase schon selber Mitarbeitende involviert sind. Wie das geht? Es geht am besten so, indem man zum Beispiel sagt, man definiert eben Statusgruppen und guckt, dass man eben aus jedem Bereich jemanden nimmt, der auch am besten auch so ein bisschen Influencer-Qualitäten hat. Das heißt also Informationen so, dass sie verstanden werden, an Kollegen und Kolleginnen weitergeben kann. Das kann auch sein, dass aus den Mitarbeiterreihen oder unter den Mitarbeitern quasi in formelle Gruppen gebildet werden und da schon Ideen, Konzepte zusammengetragen werden, gebrainstormt werden, weitergegeben werden dann. Wichtig ist, und das halte ich für extrem wichtig, dass dieser Prozess eingehalten wird, dass er von den Mitarbeitenden ausgeht von Anfang an. Wir kennen das ja alle selber. Also wenn wir uns vorstellen, unser Partner, der spricht mit uns mal irgendwie so, ja, Wohnzimmer müsste mal neu und so. Und wir sagen, ja, ja, klar, ne, Wohnzimmer müsste mal neu. Und wir reden so ein bisschen. Und plötzlich kommen wir eines Tages nach Hause und das Wohnzimmer ist neu. Neues Sofa, neuer Teppich, neue Bilder an der Wand, neue Beleuchtung. Und wir sagen so, hey, was soll das denn? Und dann sagt der Partner, naja, wir haben doch mal drüber gesprochen, dass das Wohnzimmer neu soll. Und dann sagen wir, ja klar, aber das wollten wir doch zusammen machen. Der gefällt dir denn nicht? Und insgeheim müssen wir sagen, doch, klasse, gefällt mir toll, aber ich wollte gefragt werden. Mhm. Und ich habe so häufig erlebt, dass ein Unternehmen sich so viel Gedanken gemacht hat, also wirklich überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet hat, der Mitarbeitende möge vielleicht gefragt werden. Da haben die gar nicht dran gedacht. Und dann haben die sich nachher überlegt, warum denn keiner das gut findet. Und ich sag mal, meistens, die meisten Sachen erklären sich von ganz alleine. Also wenn man einfach mal sich an die, ja, an die eigene Nase fasst und überlegt, wie fände ich das denn? Also wenn ich das Unternehmen erkläre, sage ich immer, es ist wirklich keine Hexerei und ich brauche nicht mit komplizierten Modellen kommen. Das, was ich tun würde, das, wo ich sage, das ist ein fairer Prozess, den darf ich doch auch den Mitarbeitenden geben, oder? Also insofern auf Augenhöhe begegnen, überlegen, was würde ich mir dann wünschen?
Mhm. Vor allem werden die Themen, an denen ich selber mitgearbeitet und mitgewirkt habe, merke ich mir ja auch viel mehr und lebe sie viel mehr, als wenn mir jetzt jemand sagt, so musst du das jetzt machen.
Ja, und wir kennen das ja auch zum Beispiel, es gibt ja diese Schuhe, die ich mir selber designen darf. Da, wir wissen ja alle, das ist vorgefertigt, da darfst du irgendwie dir die Farben irgendwie der Streifen aufsuchen und das war's. Da ist ja wenig irgendwie Eigenmarke, ne? Und trotzdem, man hat das Gefühl, hey, da bin ich dabei. Mhm. Das heißt, wenn ich diesen Schuh konfiguriert habe und ich sehe ihn und denke so, wow, da ist der Annabelle mit drin, dann will ich diesen Schuh eigentlich auch haben, weil es ein Stück weit ich selber bin. Und ich glaube, das sollte kein Marketing-Trick sein. Also bitte nicht so sehen. Aber ne, also ich sag mal, der Ansatz sollte wirklich sein, nimm mich ernst, nimm mich von Anfang an dazu, hör mich. Also ich höre es häufig, dass die Unternehmen dann auch sagen so, ja, die haben doch keine Ahnung davon. Ja, warum denn auch? Woher sollen sie auch diese Ahnung haben? Aber dann gib ihnen die doch. Und gerade so bei Themen wie Nachhaltigkeit oder Innovationen, wenn wir Mitarbeitenden die Chance geben wollen, dass sie mitkommen, wenn wir ihnen auch die Chance geben wollen, dass sie sogar innovativ sein können, Ideen einbringen können, dann müssen wir ihnen auch die Chance geben, dass sie das Know-how bekommen. Wir haben die 17 SDGs und ein Punkt ist dabei Gleichberechtigung und Bildung. Und das dürfen sich Unternehmen auch auf die Fahnen schreiben, denn es lohnt sich.
Ja, das stimmt. Jetzt gibt es ja in den Medien, Politik, Gesellschaft generell viele Diskussionen über das Thema. Denkst du, dass wir gerade bei Nachhaltigkeit und Innovation die richtigen Fragen stellen?
Gute Frage. Ich glaube, häufig verwenden wir die falschen Wörter, glaube ich. Das kennt ja jeder auch von uns. Es gibt so Wörter, da kriegt man irgendwie Pickel. Und
ja.
Und ich verdenke es keinem Unternehmen, das einfach dieser Tage sagt, oh, ich kann dieses Nachhaltigkeit nicht mehr hören. Und letztendlich geht es ja auch gar nicht darum, dass ich da irgendwelche Worte durch den Kanal schicke. Es geht ja darum, dass ich den Sinn verstehe. Ich habe letzte Tage oder vor ein paar Wochen ist es jetzt schon her, beim World Forum diskutiert über dieses Thema und es sagte einer, es reicht nicht mehr. Wir brauchen regenerative Konzepte. Also schon mehr als das. Nicht nur einfach wieder das wie vorher, sondern wir müssen weitergehen. Und letztendlich, glaube ich, müssen wir einfach gucken, dass wir die Wörter finden, die die Leute verstehen, die Fragen stellen, die sie verstehen, wo wir sie treffen. Und eigentlich kommt es auch nicht auf die Fragen an, eigentlich kommt es darauf an, dass wir ins Tun kommen. Wir haben, sehe ich in diesem Land häufig ganz, ganz viele Menschen, die unglaublich viele kluge Ideen haben. Und ich erlebe es so oft, dass diese Ideen niemals auf die Straße kommen. Und es ist so schade, weil das sind häufig kluge Köpfe, die diese Ideen haben, aber die einfach so, ja, so überprofessionell sind und die bis ins Letzte das schleifen wollen. Und ich glaube, es ist einfach auch wirklich Zeit, diesen Menschen zu sagen, hey, auch wenn es 80% ist, gib's auf die Straße. Auch wenn du nicht weißt, ob du wirkungsvoll genug bist, fang an, nachhaltig zu leben. Auch wenn du nicht weißt, ob dein ressourcenschonender Umgang mit, keine Ahnung was, wichtig ist, tu's doch einfach. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir mittlerweile stehen.
Ja. Ich glaube, das ist, vielleicht ist das auch so ein deutsches Ding, ich weiß es nicht.
Ich fürchte dieses, auch.
Die hochakademisierte Diskussion rund um die verschiedenen Themen und alles, was man in irgendeiner Weise als Möglichkeit, als Tool oder als Lösung sieht, muss bis zu 150% erstmal durchgelaufen sein, bevor man überhaupt wagt, rauszugehen. Und ich glaube, dass wir uns da auch einige Chancen verbauen an der Stelle. Rolle.
So sehe ich das auch. Also ich glaube, auch Deutschland würde gut dran tun, zu investieren ins Tun, ins Tun zu kommen, wie das geht. Und ich meine, so typisch Deutsch, sagt man, ist ja auch, dass man erstmal zaudert und zögert, alles besser machen möchte als alle anderen und plötzlich kommt man mit einer Idee, die irgendwie alles überholen soll und ist da aber dann viel zu theoretisch, viel zu weit. Ich wünsche mir, dass das nur so ein Spruch ist. Mhm. Und ich wünsche mir, dass Deutschland wieder auf die Füße kommt. Und ich höre so häufig eben auf der einen Seite so dieses Unken, auf der anderen Seite auch dieses Unken gegens Unken. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.
Wahrscheinlich, ja.
Aber trotzdem, ich sag mal, wir wissen alle, dass die Situation gerade eine ist, die anspruchsvoll ist und herausfordernd. Und ich sag mal, die Insolvenzen kommen nicht von ungefähr. Da ist ja. Das muss man sicherlich auch, da darf man auch der Wahrheit einfach ins Gesicht schauen.
Lass uns mal tatsächlich auch auf das Thema Markenbildung und Marketing oder auch Haltung von Unternehmen, was ja auch durchaus eng verknüpft ist mit der Diskussion rund um Nachhaltigkeit, mal auf diesen Bereich schauen. Warum gehört für dich Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Baustein tatsächlich in der Unternehmensstrategie, also nicht als reines Kommunikationsthema, sondern wirklich auch als Teil, naja, vielleicht sogar im Sinne der Wertschöpfung, warum das wichtig ist.
Definitiv. Also ich sag mal, auf der einen Seite ist es natürlich so, solange Nachhaltigkeit kein Teil oder nicht in den KPIs verbunden oder da drin wiederzufinden ist und so nice to have ist oder ein, ja nicht nice to have, sondern ein Ärgernis ist, dass das mitgeschleift werden muss, solange wird das auch nie so eingebettet werden, dass es eben langfristig auch eine Unternehmensstrategie, ein Geschäftsmodell nicht nur beeinflussen kann, sondern Teil dessen werden kann. Und es ist genau das, was es sein muss. Sobald ich verstanden habe, dass Nachhaltigkeit ein Teil des Produktes sein muss, ein Teil des Geschäftes sein muss, oben in der Strategie verankert ist, verstehe ich auch, warum ich zum Beispiel andere Produkte wählen sollte, warum ich in der Lieferkette anders entscheiden sollte, warum ich vielleicht einen Prozess, eine Organisation, eine Strategie, ein Konzept komplett umstellen sollte, weil es ein höheres Ganzes gibt, auf das das Ganze einzahlt. Und dann ist es nicht nur Marketing, dann ist es eben nicht nur Kommunikation, sondern es ist vielmehr gesamtsystemisch gedacht, etwas, was nachhaltig, langfristig verstanden, komplett einzahlt in die Marke, aber auch ins Unternehmen. Und wir sehen ja auch, also Marken, die es verstanden haben, da nicht nur einfach zu sagen, ich schreibe drauf 1,5 Grad, keiner weiß genau warum, da kommt dann noch irgendwie eine Schönheitskönigin dazu und gut ist. Das finden viele erstmal ganz schick und sexy. Aber letztendlich geht es auch darum, authentisch zu sein bei dem Markenversprechen, was ich leiste. Und das fängt allein schon an, wenn ich dann sage, ich nehme eine Tetra-Pack-Tüte. Sich zu überlegen, passt das eigentlich, was ich hier gerade so mache?
Weil du gerade das Beispiel anbringst, fallen dir vielleicht so die drei sehr gute Beispiele ein, wie eine Marke es geschafft hat, das Thema Nachhaltigkeit authentisch und nachhaltig zu integrieren und vielleicht auch drei totale Fails. Ich hoffe, es gibt nicht mehr Fails.
Ich will natürlich hier kein Bashing betreiben. Aber
du brauchst auch keine Namen nennen, aber vielleicht so vom Beispiel her.
Ja, klar. Also zum Beispiel, bei den Positivbeispielen sage ich gerne den Namen, Patagonia, so das klassische Beispiel. Ne? Momentan, ja. Und wenn man sich auch überlegt, es ist ja ein Produkt, das per se jetzt kein Produkt ist, das jetzt irgendwie aus der Natur kommt oder das besonders umweltfreundlich auch dann entsorgt werden kann. Und dann aber sich Lösungen zu überlegen, wie man dem entgegenkommt, entgegenwirkt, mit Repair zum Beispiel, mit Wiederrücknahme, auch überlegt, wie man da ein Recyceln auch draus machen kann. Klasse, also wirklich rundum gut gemacht, bis hin dazu, wie die Finanzen eben auch verwendet werden. Eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Aber auch Unternehmen wie VD zum Beispiel, Familienunternehmen, die im Bereich Freizeitausstattung unterwegs sind, wo man auch sagt, das Ganze ist wirklich durchdrungen von dieser Idee der Nachhaltigkeit, angefangen, wie Wissen weitergegeben wird, wie Produkte ausgewählt werden, wie Unternehmensführung geschieht, wie auch Diversity, also Vielfalt hier eine Rolle spielt und es überhaupt kein Problem ist, wenn Antje von Dewitz mit ihren 4 oder 5 Kindern, glaube ich, eben dann auch eine tragende Rolle in diesem Unternehmen übernimmt, sondern es überhaupt nicht drauf ankommt, sondern sie ein Mensch ist, der eben Expertin in dem Fall ist, ja, und ihr Wissen einbringt. Klasse gemacht. Und letztendlich gibt es aber auch größere Unternehmen, die auch entsprechendes leben. Ne? Und ich meine, wir sehen häufig bei Google zum Beispiel, dass hier eben doch sehr viel Energie natürlich verbraucht wird. Klar, Digitalunternehmen. Auf der anderen Seite sehen wir bei Google beispielsweise, dass in der Mitarbeitendenentwicklung einfach viel getan wird. Also Mitarbeitendengruppen, Engagements, was gefördert wird, wenn im Bereich Nachhaltigkeit Engagements aus den Mitarbeitenden herauskommen und da Finanzen gegeben werden, Unterstützung gegeben wird, das extrem gefördert wird. Man kann hier schon sagen, dass sowohl im Mittelstand wie auch bei großen Unternehmen hier gute Beispiele zu finden sind. Mhm. Und wenn ich bei den schlechten gucke, häufig ist es so, da springt ein Unternehmen auf irgendwas drauf, wie ich gerade schon mit dem 1,5 Grad erwähnt habe. Ne? Mhm. Das 1,5 Grad ist ja so eine markante Zahl. Und wenn man jetzt fragt auf der Straße, was ist denn 1,5 Grad? Dann sagt jeder wahrscheinlich, habe ich irgendwie mal gehört. Aber was das genau bedeutet, ich glaube, das ist ein erschreckend kleiner Prozentsatz nur. Und das aber dann zu nutzen, um ein Produkt danach zu nennen, das von einigen anderen Faktoren nicht dem entspricht, was eigentlich ein Produkt halten sollte, das so daherkommt, als wenn es eben totales Vorreiterprodukt ist. Das finde ich schade. Da tut man sich nichts Gutes dabei, finde ich. Und auch beispielsweise die Unternehmen, die versuchen, dass sie ihrer Marke ein Gesicht geben, dabei aber nicht ehrlich spielen, sondern Agenturen vorschicken, die Geschichten sich ausdenken, die scheinbar passiert sind. Aha. Von zum Beispiel Collops, also wo irgendwas nicht geliefert wurde, wo irgendwann das Unternehmen nicht gut gehandelt hat und dann das Unternehmen sich entschuldigen lassen für eine Sache, die gar nicht passiert ist, um einfach diese Menschlichkeit in den Vordergrund zu bringen. Verrückt. Also ganz verrückt. Und sowas darf nicht sein. Also ich finde, Marken dürfen, müssen gewinnen, die authentisch sind, die nicht nur so tun, als wenn sie das sind, die wirklich Unternehmen mit einbeziehen, die wirklich Kunden und Kundinnen mit einbeziehen und mitwirken lassen und nicht das Ganze nur mit zwei Leuten machen, die mal eben mit aufgenommen werden fürs Video. Also das halte ich für extrem wichtig. Und ich finde auch zum Beispiel, es gibt Unternehmen, die beispielsweise auf diese Vielfaltdebatte draufspringen, also auf die Diversity-Debatte. Und sag mal, das Rezept ist dann Diversity plus süße Kinder gibt eben dann einen Film, der eben viral gehen kann. Der hat häufig mit dem Unternehmen selbst überhaupt nichts zu tun. Aber das kommt an. Also wenn dann die Mädchen die blauen Sachen mit den blauen Sachen was zu tun haben und Jungs mit den rosanen Sachen und sowas finden die Leute gut. Und ich sag mal, das ist ja alles prima, wenn dann dahinter auch das Ganze eingebettet ist in die Firmenkultur. Wenn es das aber nicht ist, dann finde ich es einfach nur blöd. Und dann finde ich es auch nicht okay. Weil es ein Spiel ist eben mit einfach Dingen, die zu wichtig sind, als dass man sie nutzen können dürfte, um damit einfach ganz schnell mal eben Kundenmeinung in eine Richtung zu drehen.
Und es befeuert auch so ein bisschen dann, also die schlechten Beispiele, die du jetzt auch gerade nennst, das Thema, die Grenze ist immer schwimmend, wenn man Pech hat, Richtung Greenwashing.
Ja, total.
Und was ja dazu führt, dass Unternehmen teilweise auch Angst davor haben, das Thema viel, viel stärker in den Vordergrund zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Also das baut auf der einen Seite bei denen, die es wollen, eine Hemmschwelle auf. Und bei den anderen, die es negativ sehen möchten, ist dann ganz schnell dahergesagt, naja, das ist ja eh nicht ehrlich und alles Greenwashing und Logo mal irgendwie bunt machen, hilft ja nicht. Und das finde ich in der schade in der Gesamtdiskussion und Gesamtbetrachtung.
Ja, und ich sag mal, das ist auch eine ganz gefährliche Sache. Die Green Claims Directive, die möchte das Ganze ja angehen. Aber ich sag mal, nehmen wir zum Beispiel ein Unternehmen, das sich überlegt hat, auf den Weg zu gehen und das Thema anzugehen und ist einfach noch nicht so weit. Das ist noch nicht verankert, das ist noch auf dem Weg. Ist das dann Greenwashing oder ist das dann einfach, man probiert schon mal ein bisschen, macht sich auf den Weg. Ich sag mal, letztendlich gibt es viele und wird es viele Grenzfälle geben, wo man es gar nicht genau rausfinden kann, was es ist. Weil vielleicht der eine sagt, mir ist es wichtig und der andere sagt, och, ist doch ganz cool, lass uns das mitnehmen. Und letztendlich kann bei der Sache, wo jemand sagt, och, lass uns das mitnehmen, unterm Strich beim Kunden oder bei der Message, die rauskommt, wo jemand sagt, hey, hast du mal gesehen, das ist wichtig, was genauso Gutes rauskommt, dass Kunden, Kundinnen sagen, das finde ich gut, endlich mal, ich stehe dafür ein.
Ja. Und auch wichtiger Punkt, dass die Leute bzw. die Unternehmen, die Marken sich das auch trauen zu sagen, wir sind erst auf dem Weg.
Mhm.
Und das ist ja kein Fehler. Es ist ja sogar aus meiner Sicht, also wenn ich mit meinen Kunden aus Kommunikationssicht drauf schaue, bin ich ja immer jemand, nimm doch jemand auf der Reise mit. Also das gibt ja viel mehr Authentizität rein und zeigt wirklich, dass du dich damit auseinandersetzen möchtest und aus Fehlern lernst. Und dadurch dann auch die Sache bei dir noch besser integrieren oder optimieren kannst. Und das ist doch viel besser, als zu sagen, entweder ich lasse es ganz bleiben oder ich mache es erst, wenn es 150% perfekt ist.
Ich glaube, da sind wir auch gerade wieder bei einem ganz typisch deutschen Problem oder Herausforderung. Ne? Ja. So dieses, es immer perfekt haben wollen. Weil letztendlich wäre es viel, viel besser, glaube ich, wenn wir auch ganz offen damit umgehen würden, dass wir bei vielen Themen, die nachhaltig eben draufstehen haben, auf dem Weg sind. Und das ist völlig okay, finde ich. Aber dann so zu tun, als wenn es jetzt schon perfekt ist, wo es definitiv nicht ist, da fühlen sich die Leute dann auch auf den Arm genommen, mhm, beziehungsweise verliert, muss Nachhaltigkeit dann einfach auch einen Wert verlieren und bekommt eine Authentizitätspanne.
Ja, absolut. Marketing und Kommunikation haben wir jetzt gerade schon die ganze Zeit, ist ein wichtiger Baustein.
Mhm.
Welches Potenzial oder welche treibende Kraft siehst du tatsächlich, dass Marketing und Kommunikation auslösen kann, um Themen wie Nachhaltigkeit und Innovation zu treiben? Also gedacht aus der Disziplin an sich heraus. Also welche Kraft steckt da vielleicht drin, damit wir auch im Mindset anders rangehen, Unternehmen sich verändern, wir als Gesellschaft uns verändern?
Also erstmal finde ich es unglaublich schwierig. Also unglaublich herausfordernd. Mhm. Wir sehen es ja auch an den Medien. Also ich sag mal, wenn da jemand schreibt, irgendwie, es gibt wieder drei neue Fischspezies, schon ausgestorben waren, dann sagen die einen, ach, ist ja süß, ist ja toll. Während die anderen sagen, ja, ja, jetzt müsst ihr hier mal wieder irgendwie so tun, als wenn alles klasse ist, aber ist alles richtig doof. Und wenn auf der anderen Seite dann geschrieben wird, ist alles gerade doof, entwickelt sich alles ganz schlimm, dann sagen die einen, ja, genau. Und die anderen sagen, jetzt müsst ihr aber alles noch dramatischer machen, als es schon ist. Eigentlich glauben wir euch gar nichts.
Mhm.
Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass einfach die Kommunikation eine so herausfordernde Rolle einnimmt, eine so wichtige Rolle auch einnimmt, wie sie noch nie hatte in dem Fall. Denn Nachhaltigkeit beziehungsweise alles, was damit zu tun hat, genauso wie Innovation, sind Dinge, die einfach unglaublich schwer greifbar sind für eine große Menge an Menschen. Wenn wir den Studien glauben, die eben Umfragen, Ergebnisse zeigen, was Menschen wissen von diesen Themen, Nachhaltigkeit, Innovation, SDGs und so weiter, dann ist es verschwindend gering. Ja. Und dann ist es klar, dass die Menschen davor Angst haben. Dann ist es klar, dass sie sich zurückziehen. Kommunikation muss aber eben diesen Spagat schaffen, dass es zielgruppengerecht ist und trotzdem aber versucht, nicht manipulativ, bewusst oder unbewusst zu agieren, allein durch Weglassen von Informationen. Mhm. Ich muss also wissen, aus der Vogelperspektive im Grunde, was ist wichtig, was kann weggestrichen werden und das einer KI zu übergeben, wird nicht immer gelingen. Das gelingt vielleicht mit Summa AI, wenn ich beispielsweise einfach erklären möchte, wie man eine Sozialwohnung bekommt. Aber ob es gelingt, wenn ich den ganz komplexen Zusammenhang erklären möchte von Nachhaltigkeit und was mein Essverhalten mit Kipppunkten zu tun hat und planetaren Belastungsgrenzen, das ist gar nicht so einfach. Und es gibt ja Versuche, das Ganze in verschiedenen Medien hinzubekommen. Zuletzt haben Joko Winterscheid ja auch so eine quasi Doku-Reihe versucht, um das Ganze näher zu bringen. Ich glaube, es braucht solche, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Versuche oder andere Annäherungsformen wie diese, um einfach erstmal auch Türen zu öffnen, Menschen dafür zu begeistern, überhaupt Häppchen auch anzubieten. Und ob das jetzt eben Joko ist oder Chaka Tobi ist, mit dem wir uns nähern. Ich glaube, es ist wichtig, ganz viele Kanäle anzubieten, außerhalb des Unternehmenskontexts in der Gesellschaft, aber natürlich auch innerhalb des Unternehmens. Und ich glaube, dass Unternehmen dort auch eine Verantwortung zukommt, so sehe ich das jedenfalls, die Verantwortung, eine Bildung bzw. Weiterbildung zu garantieren. Und zwar für jeden. Nicht nur für jeden, der bei der KI irgendwie aussortiert werden würde als High Potential, also dazu gehören würde, sondern auch eine Weiterbildung für den oder die, die am Empfang sitzt oder steht. Für den oder die, die in eine bestimmte, ja, in eine bestimmte Gruppe geschoben wurde, sage ich jetzt mal, aber vielleicht ganz was anderes noch kann, tolle Ideen auch vielleicht hat oder gerade dort, wo sie oder er sitzt, steht, tut, viel mehr bewegen kann, wenn er oder sie weiß, warum er oder sie das tut, was er tut und dem Ganzen höheren Sinn geben kann.
Ja, und ich glaube, Marketing darf auch die Verantwortung annehmen und sich dessen bewusst sein, dass wir als die Marketingleute viel auch bewegen können und im positiven Sinne ja auch das mitgestalten können.
Absolut. Also ich finde, Marketing sollte sich unbedingt dessen bewusst sein, welche Verantwortung da kommt und dass diese auch beim Marketing gut aufgehoben wäre. Denn damit kann Marketing sich einfach auch nochmal zum Schwergewicht entwickeln. Ich sag mal, letztendlich sind alle Abteilungen aufgerufen, aber Marketing kann diese Rolle ganz besonders ausfüllen. Denn hier entscheidet sich, ob etwas wirklich hieb- und stichfest ist, in der Geschäftsführung implementiert ist oder eben einfach nur ein ja loses Versprechen ist, was ganz schnell entlarvt ist.
Vor allem hat es ja auch so viel Einfluss. Also es geht ja nicht nur um die interne Kommunikation oder die Kommunikation zu den Kunden hin, sondern auch was Employer Branding angeht oder so. Mhm. Weil ich glaube, dass gerade der Fokus immer mehr darauf gesetzt wird, wenn ich jetzt lese, irgendein Unternehmen ist nachhaltig, stimmt das denn wirklich? Will ich für dieses Unternehmen arbeiten? Und dass man das dann auch nochmal als entscheidenden Punkt sieht, ist dieses Unternehmen was für mich, wo ich hin möchte, oder ist es das eben nicht? Und ich glaube, das sehen viele Unternehmen noch gar nicht so, dass sie das, dass sie eben dieses Thema Nachhaltigkeit und Innovation, was ja durchaus auch eine Herausforderung ist, was wir jetzt schon gehört haben, dass das aber trotzdem mit in das Employer Branding getragen wird.
Mhm. Das ist richtig. Also aktuell glaube ich, ist es so, dass die Unternehmen sich noch gar nicht so bewusst sind, welche Macht sie da mit den Dingen, mit den Elementen haben, aber auch wo was hingehört. Und das bei allem aber auch ganz wichtig ist, dass man nicht in Schubladen denkt. Denn wir tun es immer noch. Das sieht man eben gerade auch beim Thema Diversity. Sei es jetzt beim Thema insgesamt, wo das platziert wird, sei es aber auch, wie das Thema selbst gesehen wird. Also da spricht man dann von der Hautfarbe und da spricht man von der Kultur oder Sprache. Aber das Thema Altersdiversität spielt keine Rolle oder dass im Grunde jeder divers ist, unterschiedlich ist und eine Diversität nach Schubladen nie dazu führen wird, dass ein Team gerade deswegen jetzt so unglaublich innovativ ist, sondern letztendlich die Chance jeder haben sollte, dass er seine Eigenarten, sein Potenzial entfalten darf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Unternehmen sollten noch ein bisschen daran arbeiten, das ganze Thema als Chance zu sehen und nicht als was, was ihnen aufgedrückt wird und was sie umsetzen müssen, sondern einfach was, was sie umsetzen wollen.
Dürfen.
Und dürfen, genau, dürfen. Oder auch wollen am Ende des Tages. Ne? Also weil es geht ja auch einfach um die Zukunft des Unternehmens. Also weil wenn ein Unternehmen nicht nachhaltig wirtschaftet, dann wird es halt irrelevant irgendwann.
Na, ich glaube, dass einfach, klar, also ich meine, man kann jetzt nicht zur EU sagen und zu den Politikern, Politikerinnen hier in Deutschland, hey, warum habt ihr das so gemacht? Macht das doch mal nochmal anders, integriert doch mal die Unternehmerinnen und Unternehmer, dann würden die sagen, ja, ist schon vorbei. Abgesehen davon, ne, das ist eine Sache, die von uns entschieden wurde, die ja auf Regularien und so weiter fußt. Aber ich glaube, das ist eben gerade der Punkt. Also wenn eine Sache daherkommt, die schon fertig ist und dann heißt es, nimm mal, dann ist natürlich eben nicht unbedingt die Bereitschaft so groß zu sagen, hey, das ist ja toll. Und vor allem, wer das Regelwerk kennt, sich damit mal beschäftigt hat, der sieht ja auch, dass das Ganze jetzt nicht unbedingt lesefreundlich gestaltet ist. Also viele haben schon gesagt, da wäre eine KI toll, um das ganze Komplexe einfach mal auf, wie sage ich es denn auf Deutsch, einfach übersetzen würde. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Also ich sag mal, wie soll ich einer Sache begegnen, von der ich weiß, dass sie mir erhebliche Ressourcen abverlangt, wo ich mich, die ich vielleicht dann irgendwie so und so viele Jahre schon drauf habe in der Führung, jetzt plötzlich mit etwas konfrontiert bin, was mein ganzes Geschäftsmodell letztendlich auch nochmal auf den Kopf stellen kann. Das ist natürlich schon, ja, das kann man verstehen, dass das Ganze nicht unbedingt von vielen als Chance betrachtet wird. Und doch wäre schön, wenn das so wäre. Dafür braucht es nicht die Zertifizierung unbedingt, die es zusätzlich nochmal gibt. Dafür braucht es vor allem Menschen, die das erstmal verstehen. Die neben den Regularien, die man befolgt für Nachhaltigkeitsbericht oder die man ausfüllen muss für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass es daneben eben noch die braucht, die sagen, wie bringe ich das denn ins Unternehmen? Wie zeige ich denn den Mitarbeitenden, wie toll wir eigentlich sind? Die wissen das ja häufig gar nicht. Dass sie stolz sein können auf das Unternehmen, für das sie arbeiten. Aber wie letztendlich implementiere ich auch Prozesse, wo ich nicht immer alles neu machen muss, sondern wo ich immer profitieren kann, wo ich mein eigenes Benchmarking festlege und überhaupt erstmal weiß, wie gut ich bin. Ich habe vor einigen Jahren im C-Level Studien durchgeführt, also Umfragen durchgeführt, und es waren viele C-Level Personen, die ganz überrascht waren, wie nachhaltig sie schon agieren im Unternehmen, wie nachhaltig ihr Unternehmen selbst schon ist. Und man sagt, ach, das machen wir einfach so. Das ist für uns eine Verpflichtung, dass wir nicht nur einfach da die Erde aufbuddeln, da was rausnehmen und das wieder zumachen, das Loch, sondern dass wir Bäume drauf pflanzen, dass wir Grünanlagen schaffen, die ja in denen man sich gerne aufhält. Das machen wir einfach so. Fördermittel? Nö, haben wir nie uns mit beschäftigt. Wir machen es so, wie wir denken, dass es gut ist. Und ich glaube einfach auch dieses Gutes tun und drüber reden, das ist auch extrem wichtig. Und ein ganz entscheidender Punkt, der, glaube ich, auch noch ganz, ganz, ganz viel Wachstumspotenzial hier in Deutschland hat, ist dieses Miteinander. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es ist ganz stark hier in diesem Land auch so dieses Meins. So, ich habe mehr, ich behalte das Wissen für mich. Bei mir funktioniert das gut. Ich zeige dir nicht, wie es geht. Da dürfen wir wirklich noch viel lernen. Weil ich sag mal, letztendlich geht es darum, dass wir gute Möglichkeiten teilen, dass wir gemeinsam wachsen, dass man auch guckt, ob man nicht irgendwie ja Projekte eben einfach zusammen besser lösen kann als alleine. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, denn jeder, der hier wirkt in einer Leadership-Rolle, stammt aus einem Schulsystem, das definitiv auf Einzelleistung geht. Wie soll so jemand plötzlich kollaboratives Handeln lernen, dass er nicht nur einfach mal macht, zähneknirschen vielleicht, sondern dass er auch fühlt, dass das richtig ist. Es kommt immer mehr, aber ich frage mich manchmal, und ich bin selbst beeindruckt und begeistert, dass das Ganze schon umgesetzt wird in Teilen, bei einigen. Aber dass es so langsam geht, hängt sicherlich auch damit zusammen. Sowas sollte früh geübt sein. Und das ist bei der ganzen Debatte extrem wichtig. Extrem wichtig, dass wir eben solche Dinge wissen, aber auch Grundlagen für Nachhaltigkeit, Innovation und Leadership in der, nicht nur erst in der Weiterbildung legen, sondern ganz, ganz früh in der Bildung legen.
Was ein Schlusswort.
Ja, fast. Ich wollte es gerade sagen. Wunderbar, auf jeden Fall. Genau, sehr, wirklich sehr schönes Schlusswort. Wir haben jetzt noch einige Abschlussfragen. Mhm. Und zwar machen wir immer so ein kleines Spiel. Ich sag dir den Anfang von einem Satz und du beendest den Satz. München hat die Berge und wir haben?
Ich würde sagen die Wälder.
Hamburg hat den Hafen und wir haben?
Den Main.
Köln hat den Dom und wir haben?
Huch. Oh je. So als Zugezogene, das ist gar nicht so einfach. Was würde ich denn da sagen? Ich gucke jetzt mal rüber, ob ich einen Tipp bekomme. Nein, ich ich habe es nicht mitbekommen. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen.
Es gibt nichts Falsches. Aber wir hatten es noch nicht. Die Paulskirche.
Paulskirche.
Natürlich die Paulskirche.
Ja, ja. Auch sehr geschichtsträchtig. Also
ja, absolut.
Total. Und es ist nicht zu jeder Zeit ein Gerüst außenrum. Das ist doch auch schon mal.
Ist auch schön.
Aber das ist, glaube ich, der Grund, weswegen es mir nicht sofort gekommen ist, weil ich kenne die Paulskirche eingerüstet.
Echt?
Ja.
Okay. Na dann.
Ja, gut. Doch noch eine Gemeinsamkeit. Genau. Zum spontanen, relaxten Wochenendausflug in der Umgebung fahre ich?
In den Taunus.
Mein Lieblingsplatz in Frankfurt ist?
Am Main sitzend, aus Wasser guckend.
Die Skyline genießen.
Genau.
Ja. Genau, das, wo man schon 20 Fotos von hat, aber trotzdem jedes Mal immer wieder eins
könnte
macht.
Ja noch anders aussehen. Ja,
genau. Ah, es gibt auch so tolle Parks, also allein der Grüneburg-Park, der Palmengarten. Das ist wirklich herrlich. Also wenn man dort ist, dann sieht man, dass Frankfurt wirklich eine richtig grüne Lunge hat. Aha. Und dann auch die Nidderauen. Das ist schon sehr, sehr schön. Sehr viel tolle, unberührte Natur. Der Botanische Garten.
Mhm. Ja. Da gibt es einiges, wo man sich aufhalten kann, das stimmt. Mit welcher Marke würdest du Frankfurt vergleichen und warum?
Wow, mit welcher Marke würde ich Frankfurt vergleichen? Also für mich ist Frankfurt vielleicht das mal so erklärt, so ein bisschen so ein Hidden Champion. Aha. Ich finde, Frankfurt ist für mich immer so ein klein New York. Und ich habe eine Zeit lang in New York gelebt und das kriegt immer so ein bisschen Heimatgefühle, wenn ich so vom Taunus reinfahre und sehe so Skyline und denke so, ach, das ist doch irgendwie so schön international. Das heißt, für mich ist das so ein bisschen so eine Marke, die eigentlich noch viel mehr aus sich machen könnte. Oh, was könnte das sein? Nee, kann ich jetzt gerade, fällt mir jetzt gerade kein Name so ein.
Aber ich finde es gut hier mit dem Hidden Champion, dass man manchmal ja
vielleicht
nicht genug rausmacht.
Ja, ich habe ja vorhin von VD einmal gesprochen.
Ja.
Vielleicht so ein bisschen VD, weil ich finde, VD zum Beispiel könnte viel mehr aus sich machen. Mhm. Die haben so eine tolle Geschichte. Die haben so, also da ist so viel Leben da drin, da ist so viel Emotion da drin. Sehe ich das an der Kleidung? Sehe ich das, kriege ich das mit, wenn ich von der Marke spreche? Ich krieg's nicht mit. Ich finde, diese Marke hätte einen tollen Claim verdient. Die hätte nochmal irgendwie so einen tollen emotionalen Film verdient, worüber kommt, dass die Marke einfach total verbunden ist mit der Natur, aber auch mit Innovation von den Materialien her, mhm. aber auch von dem ganzen Setting her. Also vielleicht ist es damit so ein bisschen vergleichbar.
Mhm. Ja, sehr schön, ja. Und jetzt noch eine Frage zu dir persönlich. Was sind deine 5 Hashtags, wenn du dich beschreiben müsstest?
Okay, 3 habe ich schon mal. Nachhaltigkeit, Innovation und Leadership.
Das haben wir dir ja schon fast so einfach gemacht.
Aber wenn ich welche nehmen soll, die mich selber beschreiben, so von den Eigenschaften, würde ich sagen rheinländisch, weil ich bin eigentlich, also mich kann nichts umwerfen. Wenn die Situation irgendwie schlecht, blöd, doof ist, dann blühe ich eher noch auf und finde irgendwie die witzigsten Dinge, die den Leuten wieder gute Laune machen. Ich kann total begeistern. Das habe ich lange Zeit überhaupt nicht gewusst und habe mich mal gewundert, was um mich herum passiert. Dann bin ich extrem leidenschaftlich bei Dingen dabei. Und ich würde eher sagen, mit Passion. Weil leidenschaftlich passt eigentlich so gar nicht. Da ist Leiden dabei, das trifft es nicht. Und schafft, das ist es auch nicht. Jetzt habe ich 3. Ne? Ich bin totale Ästhetin. Das heißt, ich mag es unglaublich gern, Form, Schönheit zu haben, mit allen 5 Sinnen Dinge wahrzunehmen, aber auch entsprechend zu gestalten. Sei es Garten, Innenräume, Kleidung, Accessoires, Schmuck. Das macht mir eine unglaubliche Freude. Und ich bin extrem kreativ. Das heißt also, wenn irgendwas nicht klappt, ich finde immer sofort eine Lösung. Häufig ist die dann sogar besser als das, was man eigentlich überlegt hatte. Und ich mag es unglaublich gern, eben einfach so die Ideen schweifen zu lassen, sich Dinge auszumalen, wie etwas sein könnte und dann aber ganz konkret das Ganze auch umzusetzen und nicht einfach nur bei den Luftschlössern zu bleiben.
Schöne 5.
Ja, sehr schön, ja, auf jeden Fall. Und danke auch für die Erklärung. Das ist auch sehr schön, dich nochmal so ein bisschen als Person zu beschreiben.
Gerne.
Genau, dann, liebe Annabelle, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir wissen, du hast heute schon einen Tag, was andere in einer Woche machen, hinter dir. Deswegen vielen Dank, dass du bei uns warst hier. Und natürlich auch ein Dankeschön an die DFV Mediengruppe und das schöne Studio, was wir hier nutzen dürfen bei denen vor Ort und die Unterstützung für unseren Podcast. Euch allen da draußen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Podcast und so weiter. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. empfehlt uns weiter und so weiter und so fort. Folgt uns auf Instagram und bis bald. Das letzte Wort hat wie immer unsere Wurst, Ilse. Ciao.
Na, hast du was gelernt aus dem ganzen Tag?
Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.